mich hier eingeladen zu haben, weil ihr wisst ja letztendlich gar nicht, was auf euch zukommt, oder? Also wirklich toll. Ja, was kommt auf euch zu heute? Also zum einen möchte ich heute über Scham predigen. Ist natürlich ein schwieriges Thema und ich denke, es ist auch ein Tabuthema, weil niemand darüber reden möchte, weil das gerne als die Leichen im Keller bezeichnet wird. Dann möchte ich euch, sage ich mal, einen Weg oder eine Verbindung zwischen Scham und dem Feuer Gottes zeigen und euch, sage ich mal, meine Geschichte erzählen, die ich damit verbinde und hoffe, euch dann, sage ich mal, dahin zu bringen, dass ihr einfach Lust habt nach mehr und dass ihr glauben könnt, dass es einfach mehr gibt, dass es einfach noch eine stärkere Begegnung mit Gott geben kann und dass es ein, ja, wie sagt man, dass es eine Möglichkeit gibt, sage ich mal, all diese Dinge, die uns manchmal schwerfallen als Christen, beten, Bibel lesen, Gutes tun, dass die total automatisiert sind. Und ich habe das selber erlebt in dieser Phase, dass all diese Dinge, die wir uns wünschen als Christen, einfach da waren, ohne Anstrengung, ohne sagen, ich muss dieses oder jenes tun. Ja, und bevor ich anfange, möchte ich euch noch ein kleines bisschen von mir erzählen. Andreas hat ja schon ein bisschen angefangen und ich finde es schön, dass ich noch ein paar alte Gesichter hier sehe. So Mahmut und Doro sehe ich und Marlene und Günther, Bruder von Günther. Ja, Rosi und Andreas, vielleicht kennen mich auch noch ein paar alte Leute. Kennt ihr mich noch? Ja, ne? Ja, und das ist echt schön zu sehen, nach so vielen Jahren hier wieder herzukommen. Es sind jetzt bestimmt 25 Jahre her, mindestens. Ich habe mich bekehrt, als mein Bruder frei geworden ist von Heroin, durch ein Gebet. Er hat überhaupt nicht an Gott geglaubt, hat einmal für sich beten lassen und hat eine ganz starke Begegnung mit Gott gehabt und ist dadurch frei geworden von Heroin, ohne Entzug, ohne alles. Und hat danach sein ganzes Leben Gott gedient. Und ich habe eigentlich immer schon an Gott geglaubt. Aber das war für mich die Entscheidung zu sagen, oder mein Bruder hat mich letztendlich festgenagelt und gesagt, hey, du hast gesagt, wenn das und das passiert, dann gibst du dein Leben Jesus. Und so kam er dann auch direkt auf mich zu und sagte, so, wollen wir jetzt? Ja. Und dann dachte ich, ja gut, okay, dann machen wir das halt. So, ich habe mir nichts dabei gedacht. Dann kam ich halt, das war in der Ichthys-Gemeinde in Rinteln. Und ich bin dann nach Bremen gezogen und habe diese Gemeinde als erstes kennengelernt. Da war sie noch in der Friedrich-Ebert-Straße. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Wahrscheinlich nicht mehr so viele. Ne? Auf jeden Fall war meine Mutter vorher auch schon in dieser Gemeinde und hat mir natürlich immer davon berichtet, dass ich da unbedingt hingehen muss. Und ich war Punk und hatte eigentlich überhaupt keine Lust auf Gemeinde. Und dachte, ich passe da überhaupt nicht rein. Und so wie ich aussah und wie mein Freund aussah, haben wir auch nicht wirklich in die Gemeinde gepasst. Aber trotzdem haben wir irgendwas gespürt, dass das irgendwas da war in dieser Gemeinde. Und das war der Geist Gottes. Ja, und das ist das, was ich heute auch gespürt habe im Lobpreis. Ich habe gar nichts gespürt, bis eben gerade. Und ich habe gedacht, wie soll das werden heute? Was sollte ich euch erzählen, was ihr nicht schon wisst? Oder wie sollte ich euch irgendwie Mut machen oder aufbauen können, wenn ich selber total fertig bin? Und ich weiß nicht, wie oft ich heute schon gehört habe, Gott ist in den Schwachen mächtig. Und das muss er wohl sein. Sonst wäre ich nicht hier. Ich hätte mir diesen Tag nicht ausgesucht, aber anscheinend war es ihm wichtig, dass ich heute da bin. Ja. Ja, also ich kann nicht garantieren, dass meine Augen heute trocken bleiben, aber das macht, glaube ich, auch nichts. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Predigt. Ich habe eine Geschichte und die Geschichte möchte ich euch erzählen. Und als es darum ging, mich darauf vorzubereiten, hier vor euch zu reden, wollte ich eigentlich über den Garten reden und dachte, das würde Gott wollen, dass ich das zu euch rede. Und dann habe ich Bibelstellen gesucht über den Garten und habe die erste Bibelstelle gleich im 1. Mose gefunden. Und mal gucken. 1. Mose 2, Vers 25 ist das. Ja. Ja, da steht, und sie waren beide nackt, der Mensch und sein Weib, und sie schämten sich nicht. Ganz genau. Bei mir steht, da wurden ihnen beide Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie hefteten sich Feigenblätter an und machten sich Schürzen. Genau. Also, da sehen wir schon mal, es gab keine Scham, als Adam und Eva geschaffen worden ist. Die haben sich nicht geschämt, die sind einfach nackt rumgerannt. Ist für uns heute undenkbar. Aber für Gott war es so gewollt, dass die beiden so frei sein konnten, wie er es sich gewünscht hat. Und dann sehen wir in den folgenden Versen, 1. Mose 3, Vers 7, genau. Nee, aber das ist immer noch nicht der Vers, den ich meinte. Doch, da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürzen. In der anderen Übersetzung heißt es, sie schämten sich. Und das war das erste Mal, dass diese Scham, sage ich mal, auf sie gekommen ist. Und die ist nicht einfach so auf sie gekommen, sondern die ist auf sie gekommen, weil sie von dieser Frucht gegessen hatten. Und ich glaube, dass Gott sehr genau wusste, warum sie nicht von dieser Frucht essen sollten. Weil er genau wusste, was Scham mit uns macht. Scham ist etwas, was uns ja, in ein Gefängnis steckt. Und diese Gefängnisdauer kann sehr lange dauern. Es kann so lange dauern, bis du bereit bist, davon auszubrechen, oder du bleibst dein ganzes Leben drin. Und niemand redet darüber, was Scham mit dir macht. Niemand sagt dir, rede da nicht drüber. Das gehört sich nicht. Das sind die Leichen im Keller, die niemand sehen will. Und wir behalten sie im Keller, weil wir Angst haben davor, was andere Leute denken könnten. Aber genau das, was Gott wusste, was Scham macht und was Scham ist, Scham ist kein Kampf gegen Fleisch und Blut. Scham ist ein Kampf gegen Mächte und Gewalten. Und so steht es auch in der Bibel, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen Mächte und Gewalten. Darauf sollte sich unser Kampf konzentrieren. Und wenn wir diesen Kampf aufnehmen, dann stehen wir genau da, gegen Macht und Gewalt. Und ich hätte es niemals für möglich gehalten, welche Macht hinter dieser Scham steckt, bis ich mich ja, festgemacht habe, diese Scham zu bekämpfen. Und das passierte eigentlich total unspektakulär. Es war letztendlich Katharina war auf einer Seelsorge-Seminar oder Sitzung und das hat ihr total gut gefallen und sie meinte irgendwie, es könnte mir ja auch gut tun. Und ich habe mir nichts dabei gedacht und wir haben einen Termin gemacht und je näher dieser Termin rückte, war es so, dass ich mir dachte, Mann, ich kann dieser Seelsorgerin nicht einfach Blödsinn erzählen. Ne, es war mir klar, dass wenn ich diesen Termin habe, dann muss ich auspacken. Ne? Ich weiß nicht, warum das so in meinen Gedanken war, aber es war halt da. Ne? Ich muss das offenbaren. Und der nächste Gedanke war, hey, wenn ich meine Scham, sag ich mal, einer wildfremden Frau offenbaren soll, wie viel mehr hat es Katharina verdient, das zu hören? Wie viel mehr? Und diese Entscheidung, die ich getroffen habe, die war am 13.05.2014. Und das war, ich glaube, die schlimmste Nacht, die ich hatte. Ich war alleine auf der Arbeit und dieser Kampf, diese Macht, die hinter der Scham steckt, war so stark, dass ich dachte, ich überlebe die Nacht nicht. Wie surreal. Ich war alleine im Raum. Wie könnte ich denken, ich müsste jetzt sterben? Aber diese Macht war so stark, die mir eingeredet hat, wenn du das offenbarst, dann ist es vorbei. Und das ist das, was Scham macht. Sie macht das riesig groß, was eigentlich gar nicht groß ist. Letztendlich ist aber nur in deinen Augen so groß und es ist wie ein riesiger Berg, den du nicht bezwingen kannst. Und so war es auch in der Nacht. Die Scham hat gesagt, ey, wenn du das machst, Katharina, haut ab. Ne? Die verlässt dich, die nimmt die Kinder mit, die lässt sich scheiden. Das war's. Ne? Aber trotzdem war ich fest in meiner Entscheidung. Ich konnte nicht mehr zurück. Ich konnte nicht mehr zurück. Und ich habe gesagt, egal was passiert, ich muss das sagen. Ja, und dann bin ich am 14.05.2014, also ich bin nicht gut in Zahlen merken und Daten, aber das sind so zwei Daten, die ich kenne. Und ich habe ihr das quasi gebeichtet und habe die Gefängnistüren geöffnet, in denen ich, Oh. 40 Jahre saß ich in diesem Gefängnis. 40 Jahre. Hab mich nicht getraut, darüber zu reden. Das muss man sich mal vorstellen. 40 Jahre habe ich das verborgen. Und wisst ihr, ich habe alles versucht, da rauszukommen. Und das Gefängnis ist ja nur in deinem Kopf. Aber trotzdem beherrscht es dich. Und ich habe versucht, mit Gott da rauszukommen. Und habe gesagt, bitte nimm mir das. Lass mich da raus, hilf mir. Aber ich kam nicht raus. Ich kam immer nur eine Zeit, wo ich dann, sage ich mal, zwar im Gefängnis war, aber nicht das getan habe, was die Scham wollte. Und man dachte, wenn man das jetzt mal ein, zwei Jahre überwunden hat, dass man dann draußen war. Aber man war nicht draußen. Man kam wieder zurück und ist wieder zurückgefallen. Und du warst wieder genau da, wo du vor Jahren warst. Ja, warum erzähle ich euch das? Es ist ja nicht so erbauend. Nicht so toll. Und ich stehe auch nicht toll da. Und gut so, ja. Ich habe das Katharina offenbart und Katharina hat ganz anders reagiert, als mir vorher gesagt wurde. Katharina war sehr verständnisvoll und hat viel schlimmere Dinge erwartet, viel schlimmere Dinge. Und es war in ihren Augen nicht so groß, wie es in meinen Augen war. Ja. Und danach passierte etwas, was ich, sage ich mal, die Taufe mit Feuer nenne. Bevor ich da weitermache, möchte ich euch nochmal eine Bibelstelle sagen, und zwar einmal Matthäus 3, Vers 11 und Lukas 3, Vers 16. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der nach mir kommende aber ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligen Geiste und Feuer taufen. Ich zwar taufe euch mit Wasser, es kommt aber, der stärker ist als ich, dessen ich nicht würdig bin, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Ich hatte mit Katharina heute Morgen noch darüber gesprochen und ich dachte, dass gar nicht viel über die Feuertaufe bekannt ist. Und sie meinte, klar, also war schon ziemlich viel. Aber mir war das vorher nie so bewusst. Und ich konnte vorher auch, sage ich mal, Feuertaufe gar nicht definieren, was das überhaupt bedeutet. Was heißt Feuertaufe? Wenn ich in Sprachen rede, ist das Feuertaufe? Und nachdem ich das Katharina gesagt hatte, kam etwas über mich, was so stark war, was ich noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und das nenne ich Feuertaufe. Und es war so, als wäre Gott, der allmächtige Gott, der feurige Gott, mir näher gekommen, näher als jemals zuvor. So nah, dass ich mich echt verbrenne. Und er hat Dinge verbrannt, die nicht zu mir gehört haben. Und das waren Dinge, die auch wehgetan haben. Aber diese Gegenwart Gottes war so stark und so lebendig und so großartig, dass ich so etwas noch nie in meinem Leben erlebt habe. Und es war, ja wirklich, es gibt noch eine Bibelstelle, die vielleicht erklärt, was ich meine und wie Gott ist. Und die steht im Psalm 50, Vers 3. Unser Gott, und er wird nicht schweigen, Feuer frisst sich vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Das ist auch einer der Bibelstellen, die ich auswendig kann. Und es gibt nicht viele davon. Aber dieser Gott, vor dem sich Feuer frisst und um den es gewaltig stürmt, dieser Gott ist mir ganz nahe gekommen. Und er hat mein ganzes Leben verändert. Und es war so, es war nicht nur schön. Wisst ihr? Also, weil ich ja aus diesem Gefängnis kam, hatte ich in der Nacht große Attacken. Und es war so, als würden Dämonen wieder zurückkommen und an den Türen rasseln. Und am Tag hatte ich die Herrlichkeit Gottes und in der Nacht war es ganz schrecklich. Und es ging so weit, nach, denke mal, 2, 3 Wochen in seiner Herrlichkeit, permanent in seiner Herrlichkeit zu sein. Ich habe die ganze Zeit mit ihm gesprochen. Und habe ihn wirklich direkt quasi neben mir nicht gesehen, aber gespürt. Und nachdem der Kampf aber so stark war, auch in den Nächten, habe ich ja wirklich Angst gehabt, den Verstand zu verlieren. Das hört sich ja, komisch an, aber es war wirklich so, dass ich mir nicht mehr sicher war, was real ist. Es war so stark, dass ich Katharina gesagt habe, hey, wenn es nicht mehr geht, musst du mich einweisen in die Klinik. Ja. Und es war klar, dass ich irgendwas tun muss. Ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte nicht wirklich essen, konnte nicht richtig schlafen und dann entschied ich mich dazu, sag ich mal, diese Verbindung zu trennen. Ja, und habe quasi auch diese Sicht, die ich zu der Zeit hatte, ich hatte irgendwie so, ich habe ja Dinge gesehen, die über den Stadtteilen lagen und einfach viele geistliche Dinge im Kopf gehabt. Und das war zu viel und ich habe das verschlossen und dann konnte ich wieder schlafen und diese Kämpfe hörten auf, aber die Gegenwart Gottes hat sich auch zurückgezogen. Und ich habe jedes Jahr an diesem Jahrestag immer dran gedacht, wann kommt das zurück? Wann kommt dieses Feuer zurück? Und ich habe allen davon erzählt und dachte, hey, es gibt einen Zustand, der so schön ist, weil du nicht mehr kämpfen musst um all die Dinge, die zu uns gehören, sondern es ist einfach da, es ist einfach automatisiert. Das war klar. Und Bill Johnson beschreibt das so, dass viele Dinge nicht mehr auf deiner Agenda stehen. Die stehen einfach nicht mehr drauf. Du bist einfach nur in der Gegenwart und es ist automatisch, die ganzen Prozesse sind automatisiert. Und jedes Jahr habe ich drauf gewartet. Oh. Ja, aber es passierte erstmal nichts. 7 Jahre später, nachdem ich gar nicht mehr dran gedacht hatte, ist mein Bruder gestorben. Das war Anfang 2022. Und bevor er starb, hat er auch so eine Erfahrung gemacht wie ich 7 Jahre zuvor. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, wie das für jeden Einzelnen war, wie es für mich war und wie es für ihn war und wie er es erlebt hat. Und er hat es beschrieben, dass er nur Liebe erlebt hat. Nur Liebe und totalen Frieden. Und aber auch diese ständige Gegenwart Gottes. Permanent. Und das war die Übereinstimmung von uns beiden halt. So, dass es wirklich die ständige Gegenwart Gottes bei uns war. Und dann starb er irgendwie Mitte Januar 2022, ziemlich unerwartet. Und eine Woche später, nachdem alles abgeschlossen war, seine Wohnung ausgeräumt war und er beerdigt wurde, kam dieselbe Herrlichkeit, die er erlebt hat, kam wieder zurück zu mir. 7 Jahre später. Und ich habe mich immer gefragt, was hat das vielleicht aus, was war der Auslöser? Wie bin ich da hingekommen halt so? Ne? Und beim ersten, ich nenne das Encounter, beim ersten Encounter war es so, ja, dass ich meine Angst überwunden habe und Katharina quasi alles gebeichtet habe. Und beim zweiten Mal weiß ich nicht, was Thomas vom Himmel geschickt hat, ich weiß es nicht. Ich hatte vorher auf jeden Fall eine Begegnung mit unserem Pflegesohn Matthias und ich hatte nicht immer das beste Verhältnis zu ihm und wir waren oft gegeneinander. Und eines Tages rief er an, morgens am Sonntag um 10 Uhr und wir wollten gerade in den Gottesdienst und er wollte abgeholt werden, er war betrunken. Und ich habe zu Katharina gesagt, gut, ich mache das schon. Dann habe ich ihn abgeholt. Und als wir im Auto gemeinsam saßen, habe ich ihnen gesagt, dass es mir leid tut, dass ich nicht der Vater sein konnte, den er verdient hat. Ich konnte es einfach nicht und dass er einfach was Besseres verdient hätte. Und wir haben uns wirklich heulend in den Armen gelegen und das hat unsere Beziehung total verändert. Und danach bin ich in die Gemeinde gekommen und dann habe ich gespürt, irgendwas ist in meinem Herzen geschehen. Und dann kam diese Herrlichkeit zurück. Und ob es nun die Entscheidung aus Liebe war oder ob es das Überwinden von Angst war, spielt eigentlich gar keine Rolle. Und es geht auch, also in meinem Fall geht es um Scham, aber es gibt viele Wege, die dahin führen. Es muss nicht über Scham sein bei dir. Ich denke, es muss irgendetwas sein, was dich außergewöhnlich herausfordert. Und das wird dich in die starke Gegenwart Gottes ziehen. Davon bin ich überzeugt. Und der Grund, warum ich euch das sage, ist, weil es für mich so außergewöhnlich und so kraftvoll war. Und man kann jetzt darüber spekulieren, was sind denn jetzt die Früchte davon? Auch darüber habe ich mit Katharina gesprochen. Aber letztendlich, wenn ich das nicht erlebt hätte, hätte ich nicht gewusst, dass es diesen Zustand gibt, ohne Kampf zu leben. Und wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich nicht gewusst, was es bedeutet, frei zu sein. Und ich glaube, dass Gott dir hilft, das Haus auszuräumen. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass er auch sagt, um den Keller musst du dich kümmern. Das, was im Keller ist, musst du da rausholen. Und meine Aufforderung ist jetzt überhaupt nicht an euch, dass ihr dasselbe machen müsst. Überhaupt nicht. Weil ich glaube, Scham oder das Bezwingen von Scham ist nur eine Möglichkeit, um Gott näher zu kommen. Aber das ist individuell für jeden ganz anders. Und vielleicht wisst ihr ja auch, wovon ich rede. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr schon sowas erlebt, was vielleicht ähnlich ist von dieser Intensität. Ich weiß es nicht. Aber für mich, ja, hat es mein Leben verändert. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, wie ich vielleicht hätte weiter glauben können. Das hat mir einfach gezeigt, dass Gott real ist und dass er viel mehr kann als das, was wir bisher erlebt haben. Und Mann, ich möchte euch ermutigen, dass ihr da hinkommt oder dass ihr den Wunsch habt, einfach mehr zu erleben. Dass ihr euch nicht damit abfindet, was ihr habt. Und egal, ob du alt bist oder jung, das spielt keine Rolle. Du kannst auch im Alter, sage ich mal, Gott noch mehr erkennen als in jungen Jahren. Aber sollte das nicht ja wirklich unser Ziel sein? Wir sind so oft beschäftigt mit äußeren Dingen. Ja. Dass wir nicht rauchen, nicht trinken, dass wir eine gute Ehe haben, dass wir ordentlich sind. All diese Dinge, die nur äußerlich sind, halt so. Ne? Aber das, worum es wirklich geht, ist hier. Es ist unser Herz. Und da passieren die wichtigen Entscheidungen. Und da werden wir verändert. Und ich bin nicht hier, um eine Maske zu tragen und zu sagen, was für ein toller Christ ich bin. Das bin ich bestimmt nicht. Und ich bin auch nicht hier, um euch zu sagen, dass ich besser bin als ihr. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Aber ich möchte euch Mut machen, dass ihr das erfahrt. Und ich habe jetzt noch gar nicht auf meine ganzen Aufzeichnungen geguckt und habe jetzt bestimmt ein bisschen rumgeeiert. Ja, klar, natürlich.
Mike jetzt noch vergessen hat zu sagen, das ist, dass danach bei ihm eine Diagnose festgestellt worden ist, eine Nervenerkrankung, eine chronische, nicht sehr schmerzhaft, sehr doof. Aber Gott weiß eben, was er tut. Und weil er von Gott so eine Gnade bekommen hat, das war ja noch viel krasser, er untertreibt ja auch. Also es war, er konnte kein Schwarz mehr tragen, er hat nur noch rote T-Shirts getragen, das Blut Jesu. Er hat den Kindern ständig die Wandung genervt. Ich liebe euch so. Also der war auch voller Liebe. Und dann kommt wieder sowas, ne? Eine blöde, schmerzhafte, chronische, potenziell tödliche Krankheit. Aber das Leben mit Gott ist einfach so tausendmal cooler, als wenn man immer versucht, in der Mitte zu gehen, möglichst wenig Intentionen, also möglichst wenig intensiv. Und Gott hat Mike intensiv Glory gezeigt und intensiv Schmerz. Und mit der Glory kann er in den Schmerz hineingehen. Und wir sagen immer, das Monster ist an der Kette, weil er gelernt hat, den Kampf gegen Fleisch, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten. Und jetzt sind da Kämpfe, aber er hat es eben auch gelernt. Also Gott hat ihn auch vorbereitet. Und was mir noch ganz, ich komme aus einer Geschichte, bei mir ist immer Scham auch ein Thema gewesen, weil ich so erzogen worden bin. Das gibt es ja auch so auf dem Dorf, christlicher Hintergrund. Da war das normal, dass man gesagt hat, schäm dich oder du solltest dich schämen. Und das ist zu einem richtigen Lebensgefühl geworden. Aber es ist eben so, was mir immer geholfen hat, Jesus ist auch für unsere Scham gestorben. Er hing da nackt. Ja. Stell dir das mal vor, ausgebreitet, nackt. Und so wie wir unsere Sünden ans Kreuz nageln, unsere Krankheit ans Kreuz nageln, ist das einfach genauso, was Mike sagt, riesengroß und trotzdem besiegt. Trotzdem ab ans Kreuz, patsch. Ja.
Also, was ich beim... Danke, Katharina. Das ist halt immer das Schöne, wenn man jemanden hat, der einen echt immer noch gut ergänzen kann. Das, was ich noch gelernt habe beim ersten Encounter, ist, das, was ich vorher noch nicht hatte. Wisst ihr, vorher habe ich eigentlich nur von Jesus geredet und auch nur Jesus gekannt. Und in diesem ersten Encounter ist mir Gott als Vater richtig begegnet. Und deshalb schätze ich sehr den Matthias mit seiner Botschaft über das Vaterherz. Ich denke, das ist so, so wichtig. So, so wichtig. Und das war bei mir so, dass, also ich habe mich gefühlt, ich habe hier geschrieben, jetzt habe ich den Vater kennengelernt. Danke Gott. Deshalb fühle ich mich nackt und wie ein Baby, weil ich in der Gegenwart des Vaters bin, als wäre ich in seinen Armen. Das war quasi wie eine Neugeburt halt so. Und ich denke, danach habe ich geschrieben, so bist du nun kein Knecht mehr, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, so auch Erbe Gottes durch Jesus Christus. Und ich glaube, wir müssen dahin halt so, ne? Dass wir, wenn wir Erben sein wollen, müssen wir auch Sohn sein und in diese Sohnschaft kommen. Und das war auch noch ein zentrales Punkt beim ersten Encounter. Und beim zweiten Encounter war ich quasi 7 Jahre älter. Der passierte am 22.01. Und da war ich ein Kind. Da war ich quasi ein Schulkind von meiner Entwicklung, von meiner geistlichen Entwicklung her. So wie mir das Gott gezeigt hat. Und ja, ich warte auf den dritten Encounter. Da bin ich dann, was weiß ich, wie alt ich sein werde, wenn Gott möchte, dass er mir wieder begegnet halt so. Aber ich will jetzt auch nicht rumlabern, weil das könnte irgendwie schnell geschehen und Katharina wird mich da vor bewahren, dass ich irgendwie zu viel labere. Aber lass uns das nochmal festhalten. Also, wenn du Scham hast und wenn du da raus willst, dann will ich dich ermutigen und sagen, tu es. Wenn du das Verlangen in deinem Herzen spürst und sagst, da ist etwas in meinem Herzen, da ist große Scham und ich will die loswerden. Und du wirst sie nicht los, dann will ich dich dazu ermutigen, das preiszugeben. Du musst es vielleicht nicht deiner Frau sagen. Vielleicht reicht es auch schon, es deinem besten Freund zu sagen. Aber wenn du Probleme damit hast, dann will ich dich ermutigen, da rauszukommen. Du kannst da rauskommen, aber du kannst es nur, indem du es offenbarst. Du kannst auch da drinnen bleiben, das ist deine Entscheidung. Du kannst es auch mit ins Grab nehmen, wie du willst. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott das belohnen wird, wenn du das tust. Und vielleicht erlebst du es so, wie ich es erlebt habe. Ich weiß nicht, welche anderen Wege es noch gibt zu dieser Feuertaufe. Und vielleicht haben wir auch später noch Zeit, uns darüber auszutauschen. Wenn du das vielleicht schon erlebt hast, irgendwas Ähnliches, dann wäre ich echt sehr dankbar darüber. Weil ich glaube, es gibt mehrere Wege dahin. Und mein Weg war halt über Scham. Ich habe bestimmt noch 1000 Sachen vergessen, aber letztendlich wollte ich auch erstmal nur, dass ihr überhaupt einen Eindruck davon bekommt, was ich erlebt habe und wie es mir damit ergangen ist. Und zusammenfassend kann ich nur sagen, ich möchte das niemals missen. Diese Gegenwart Gottes, die ich hatte, war den Preis auf jeden Fall wert. Auf jeden Fall. Ohne diese Erfahrung möchte ich nicht leben. Und ich weiß, dass es noch eine dritte Erfahrung geben wird. Und ich freue mich jetzt schon. Und eine Sache noch, ohne zu schwafeln, ist, ihr fragt euch vielleicht, wieso bin ich da rausgegangen? Gut, das erste Mal bin ich da rausgegangen, weil ich dachte, ich würde verrückt werden. Und das zweite Mal war es halt so, ich kann das so schlecht beschreiben, weil die Gegenwart Gottes war so stark, dass das alles andere im Hintergrund rückt. Das heißt, ich war nicht mehr in der Lage, ein normales Leben zu führen. Das hört sich blöd an, aber ich konnte nicht einfach einkaufen oder ich konnte nicht einfach zu Freunden gehen wie bisher, weil ich permanent in dieser Gegenwart war. Und auch Essen und Trinken war nicht mehr so wichtig. Und es hat sich angefühlt wie Sterben. Ich habe Katharina gesagt, du musst hierauf achten, darauf achten. Ich habe das ganze Geld auf ihr Konto gepackt, weil ich dachte, ich würde sterben. Aber ich bin auch gestorben, ja. Aber innerlich. Ich bin innerlich gestorben. Und das ist ja letztendlich das, was wir uns alle wünschen als Christen, oder? Dass wir sterben in den Dingen, die uns quasi von Gott wegrücken. Und dafür braucht er das Feuer. Und wenn das Feuer dir näher kommt, verbrennen genau diese Dinge. Und es bleibt nur noch das übrig, was zu ihm führt. Okay, damit möchte ich jetzt schließen. Und ich weiß, ich hatte vorhin noch mit Doro gesprochen und Doro hat auch eine Erfahrung gemacht, die da, glaube ich, passen könnte. Und ich habe sie gebeten, dass sie vielleicht noch ein paar Worte dazu sagt. Ja.
Ja. Bin ich hier am Köln zurückhalten? Ja. Versuch mich zu verstehen. Was du erlebt hast, ist krass. Das ist ja ein, was man sich ja wünscht von Herzen. Und ich habe das so erlebt, dass ich schamlos geworden bin. Oh, Entschuldigung. Ja. Indem ich in kleinen Schritten mich offenbart habe. Ja. Ich habe immer nur eine Show. Ich habe mir immer nur so eine Darstellung von mir. Ich war arrogant. Ich war selbstgefällig und ich war anstrengend für meine Mitmenschen. Ist so. Die mich näher kennen. Und ich habe nach und nach in Stücken, du hast es, ne? Das ja. ist so, ich habe immer stückweise, Gott macht das so unterschiedlich.
Ja,
ne?
Genau.
Da, dann habe ich mich im Hauskreis in Kleingruppen gezeigt und habe so gezeigt, ich habe gedacht, oh, die Armen, die müssen jetzt, was, wer weiß, was von mir denken. Ne? Weil früher war das immer so, du hast, glaube ich, keine Probleme oder sowas. Ne? Und ich habe mich gar nicht gezeigt, ich habe mich darin gesuhlt. Alles Selbstgefälligkeit, Selbstgerechtigkeit, immer selbst. Von meinem Hintergrund war nicht viel da und ich selber habe immer nur für mich gesorgt, weil ich von Haus aus keine Liebe so bekam und kein Urvertrauen, das Ganze. Ne? Und was macht der Körper selbst? Selbstgerechtigkeit, Selbstmitleid. Oh, Selbstmitleid. Ja. So, und das ist Stück und Stück, habe ich mich offenbart in Kleingruppen. Deswegen sind Kleingruppen so wichtig. Ne? Kann ich nur wünschen. Offenbart euch in Kleingruppen und mutet euch zu. Ich habe mich ja zugemutet den anderen. Ich dachte immer, wenn ich dann was erzählt habe von mir, da war ein Schweigen. Also ich habe sie sicherlich auch regelmäßig überfordert. Aber ich merkte immer Stück und Stück. Und dass sich Dinge lasten, kleine Sachen, fielen von mir ab. Und irgendwann habe ich da so einen Moment gehabt, da war ich in irgendeiner Situation, wo ich mich nicht mehr geschämt habe. Das weiß man erst, wenn man draußen ist. Sonst, das ist ein Lebensgefühl. Das war für mich normal, dass ich mich immer schützen musste und immer nur das gesagt habe, dass ich nicht zu viel sagte, weil da würde was zusammenklappen. Und weil ich mich immer nicht richtig fühlte, weil ich mich immer schamhaft gefühlt, immer. Das war ein Lebensgefühl. Scham war ein Lebensgefühl. Ich bin nicht richtig. Ich bin irgendwie hier nicht richtig. Und dann hatte ich irgendwann einen Moment, da war ich, ich weiß es nicht mehr, und habe ich mich so frei gefühlt. Ich bin so ich selber, ich bin so ich. Ich muss nicht immer was darstellen, ich bin ich. So, ja. Ne? Das ist das Ergebnis davon. So, ne? Und ich bin noch nicht, es war kein Durchbruch, es war nicht, wer weiß wie, ne? Das ist so krass unterschiedlich. Aber ich habe jetzt nicht, damit zusammenhing, ist, dass ich natürlich auch Jesus nur noch gesucht habe. Immer wenn ich frei hatte, Predigt, Wort Gottes, ich habe immer nur eigentlich das gemacht. Also wenn ich irgendwie, das Liebste, was ich hatte, ist, dass ich eigentlich nur mit ihm zusammen sein wollte. So, ja. Ne? Nicht so, das wünsche ich mir, ja. Mike, von Herzen, dass das sich steigert. Aber das habe ich erlebt, dass ich eigentlich nur noch so, ne, lass mich, ich brauche gar nicht so viele Menschen so um mich herum, ich brauche eigentlich nur Jesus. So, ne? Das, und natürlich muss man aufpassen, dass man natürlich wieder mit Menschen zusammenkommt. Das ist ja auch meine Gefahr. So, aber das wollte ich damit sagen. Ne? Gott macht das unterschiedlich, aber Scham ist ein Gefängnis. Und ich hab schrittweise mich zugemutet. Ich bin aber so und mögte mich immer noch. Ja, doch, sie haben mich nicht fallen lassen. Was ich dann zum Schluss damit sagen wollte, ist ja, ich bin nicht die Tolle. Ich bin nicht so toll. Was ich ja immer dargestellt habe, geistlich. Ne? Gerade in geistlichen Sphären kann man das machen. So, ich bin ja so geistlich. So, ne? Und das ist man nicht. Das bin ich nicht. Und das hat mich Stück um Stück in Kleingruppen freigesetzt. Ja? Genau. Und das deswegen nochmal Kleingruppen. Und ich packe das mal jetzt einmal zusammen. Und dann auch Vaterherzkonferenz. Der Vater, ne? wenn man einen nicht liebenden Vater kennt, nicht liebenden Vater kennt, war ich vor 20 Jahren schon mal bei der Vaterherzkonferenz und da hat mich das überhaupt gar nicht, ne? Vor 20 Jahren, nur kopfmäßig berührt. Jetzt war ich dort vor einigen Monaten. Da war auch nichts Spektakuläres passiert. Ich dachte nur, oh, das tut trotzdem gut, das sind tolle Menschen. Und abends, als ich dann alleine war, ich erlebe ganz viel alleine halt mit Gott so, hatte ich über YouTube ein Lied und das hat mich so geflasht. But I've got a father and he knows me by name. Mhm. So, und ich habe das nur immer wieder gedacht, ich habe einen Vater, ich habe von innen Spudel raus, ich habe einen Vater. Mhm. Weil ich ja keinen hatte und mit Gott ja auch kein Problem. Man kommt nicht in Verbindung, wenn man so isoliert gelebt hat und aufgewachsen ist. Und das hat nochmal 20 Jahre gedauert, dass nach dieser Konferenz, wo da nicht spektakulär, bei mir ist nicht viel spektakulär gelaufen, kann ich so die ganzen Jahre immer sagen. Meine Zeiten habe ich dann mit Gott und dann habe ich nur gedacht, ich habe einen Vater. So, und deswegen möchte ich nochmal Werbung machen für die Vaterherzkonferenz. Ne? Ja, so ein bisschen das rund machen. Gott macht das individuell Und jeder kann, und er macht das persönlich. Und jeder hat eine andere Geschichte von euch. Und, aber zu sagen, ich bin nicht toll, ich bin, was, natürlich hat Gott uns den Wert zurückgegeben, ne? Nicht falsch verstehen. Gott hat uns den Wert gegeben, aber nicht das, was ich mir aufgebaut habe, innerlich, ja? Nicht missverstehen, richtig, bitte richtig verstehen, genau. Und ja, wir haben einen Vater und darum geht's. Und Gott, Jesus hat ihn freigemacht, den Weg, genau, okay.
Super. Ja, lass uns noch zusammen beten, wa? Genug erzählt. Ach Herr, alle Ehre dir, alle Ehre dir. Herr, ich danke dir, dass du da bist. Und ich danke dir, dass du, wie wir im 1. Mose gelesen haben, dass du Scham niemals für uns gedacht hattest, dass du uns davor bewahren wolltest, weil du genau wusstest, welche Macht dahinter steckt. Das zeigt mir deine Liebe, deine Fürsorge. Ich danke dir für diesen Tag und dass du mir die Kraft gegeben hast, einfach von dir zu erzählen. Und ich hoffe, ich habe dir keine Schande gemacht. Ich hoffe, ich habe dich erhoben. Denn es soll um dich gehen und nur um dich. Deine Größe, deine Liebe, deine Freundlichkeit, dein Frieden. All diese Dinge sind in dir. Ich kann euch nur berichten, was ich erlebt habe. Aber es gibt nur einen, der diese Dinge lebendig macht. Und das bist du, Heiliger Geist. Du bist jetzt hier. Und ich bete, dass du das lebendig machst, dass du uns neuen Mut schenkst, dass du uns nicht so lässt, wie wir sind, dass du unser Herz veränderst. Ich danke dir dafür, Heiliger Geist. Du hast mich dazu getrieben und mir den Mut gegeben, die Entscheidung zu treffen. Und du bist es auch, der immer da ist, der auf uns wartet, der uns antwortet in den tiefsten Tiefen. Du bist es, der uns durchträgt durch Täler und über Berge. Danke, Vater, dass du so ein wunderbarer Gott bist. Ich segne euch jetzt. Und ich bete, dass Gott wirklich das Beste macht mit dem, was ihr gehört habt. Und ja, dass er das, was nicht gut war, dass er das jetzt einfach rausnimmt. Und dass das bleibt, das übrig bleibt, was er möchte. Dass es in dir wirken kann. Ja, und du darüber nachdenken kannst. Ich danke dir jetzt dafür. Danke für deine Güte. Danke für diese Gemeinde und für die Einladung. Im Namen Jesu. Amen.